Wenn ihr zurückschaut auf 2023, vielleicht könnt ihr mal zusammenrechnen, wie oft ihr im Gottesdienst wart. 40 Mal, sogar 50 Mal. Und ich denke mal, dass bei jedem Gottesdienst hinterher ein Segenswort auf euch gelegt wurde. Das ist eine sehr gute Sache. Und jetzt gerade zum Jahreswechsel ist es ja auch wieder etwas, dass wir eben über Segen gesungen haben und vom Segen sprechen, rückwirkend wie vorausschauend. Was meint ihr denn, wenn ihr das vorhin gesehen habt, so ein Rückblick, der nur ein Ausschnitt war auf unsere Gemeinde? Hat Gott uns gesegnet? Ich habe den Eindruck, dass es Worte gibt, die der Inflation unterliegen. Und es kann durchaus sein, dass ihr den Segen 40 Mal gehört habt und es euch hinterher nach dem Segen gar nicht anders ging, als wenn der Moderator des Gottesdienstes den Segen vergessen hätte. Und das macht mich ein bisschen unruhig, diese Inflationäre. Wie viele Menschen sagen, völlig inflationär, ach Gott. Vielleicht mag das Ach noch stimmen, aber von Gott wollen sie eigentlich in dem Moment gar nichts wissen. Völlig einfach nur so gesagt. Ich halte das ja auch für ganz, ganz kritisch und ganz schlimm, wenn der eine Ehepartner zum anderen sagt, ich liebe dich, und der andere sagt, na, schwätz bloß. Schwätz nur. Und nimm das gar nicht ernst. Worte werden inflationär. Das ist schwierig. Und so kann es auch mit diesem Segen am Ende des Gottesdienstes sein. Wir hören es und es geht an uns vorbei. Ich frage euch wirklich, was hört ihr eigentlich, wenn ihr diese Segensworte hört? Fällt euch da was ins Herz? Spürt ihr da etwas? Und so habe ich denn gedacht, dass ich heute mit euch mal versuchen möchte, diesen sogenannten aaronitischen Segen, dieses bekannte Segenswort, mal wieder neu zum Klingen zu bringen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn euch der Segen da rein und da wieder rausgeht. Als wenn der inflationär bei euch wird. Ihr verpasst etwas völlig Elementares. Deswegen soll heute, sonst haben wir es am Ende des Gottesdienstes, heute mal dieser Segen im Mittelpunkt stehen. Ihr kennt ihn alle und ihr könnt ihn euch auch noch einmal anhören. Der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Nachzulesen in 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich, so spricht Gott, sie segne. Das, was jetzt aufgeblättert wird zum Segen, es kann nur ein kleiner Bruchteil von etwas Großartigem, Genialem sein. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Segen eigentlich die Idee Gottes ist. Er will das so. Er will uns segnen. Und das geht wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Bei Elkazoniden, den ich eben schon mal erwähnt habe, lerne ich die schöne Formulierung, dass wir im Leben einen roten Faden brauchen, damit wir auf einen grünen Zweig kommen. Und nichts ist besser, als wenn der Segen Gottes, den Gott quer durch die ganze Bibel hindurch zeichnet, bei uns etwas dazu beiträgt, damit wir auf einen grünen Zweig kommen. Schon auf der ersten Seite der Bibel sagt Gott zu Abraham: Ich will dich segnen. Und was macht Jesus, als er sich verabschiedet von dieser Welt, von seinen Jüngern? Er führte sie hinaus nach Bethanien, hob die Hände auf und segnete sie. Und Paulus hat uns dann noch erklärt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, damit der Segen Abrahams, also dieser rote Faden von ganz am Anfang, unter die Heiden komme, in Christus Jesus und damit in die ganze Welt. Ja, und auch wir sind heute beauftragt, dass wir den Segen nicht nur nehmen, sondern ihn auch weitergeben. Petrus erklärt uns, dass dieser Segen Abrahams, der nämlich weiter heißt, du sollst ein Segen, ich will dich segnen, weiter heißt, du sollst ein Segen sein. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern segnet selbst viel mehr. Daran sieht man, dass Segen Kontrast ist zum Bösen. Segen hat mit Gott zu tun. Aus biblischer Sicht gibt es keinen Segen ohne das Handeln und die Nähe Gottes. Deshalb macht das. Lasst euch segnen und gebt diesen Segen weiter. Passt auf, dass das nicht inflationär in eurem Leben wird, sondern nehmt es ganz bewusst wahr. Ich habe mich erinnert an eine Situation in meinem Beruf. Ich hatte es mir immer zur Aufgabe gemacht, wenn ich mal wohin gegangen bin, weil man sagte, der oder die hat Geburtstag, dass ich den Menschen die Hand gab und ihnen Gottes Segen wünschte. Und einmal ist mir so in Erinnerung, kam ich dann auch dahin, eine große Menge Leute waren schon da und irgendwie, ich weiß nicht, schien es mir nicht so ganz passend zu sein. Und ich wünschte dann nur alles Gute. Dann holt das Geburtstagskind Luft und sagt vor allen Leuten: Wie jetzt, Herr Schmidt? Gibt's heute keinen Segen Gottes? Tja, ich war eine kurze Sekunde blamiert. Ich konnte es aber nachlegen, nachholen. Und ich habe gemerkt, es kann zu einem Markenzeichen werden, Menschen Segen zu wünschen. Und sehr wohl, Menschen hören das, sehr wohl, Menschen mögen das. Warum machen wir es nicht viel öfters? Was meint Gott mit Segen? Es gibt ja häufig das Verständnis, dass Leute denken, wenn ich gesegnet bin, dann geht alles glatt. Dann geht es mir gut. Wenn Gott das tut, was ich will. Hört mal zu. Vielleicht könnt ihr kurz einspielen jetzt, was uns der Jürgen Werth zusingt.
Vater, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Vater, tu deine Wunder im Akkord. Gib mir das, was ich brauch. Ich brauch gar nicht so viel. Ich will nur, dass du willst, was ich will.
Das ist so etwas, wo ich denke, da hat er den Kern getroffen. So würde uns der Segen am liebsten zugute stehen, ja? Unsere Feinde, lieber Gott, am liebsten raffst du die hin. Ist das Segen, den Gott meint? Es ist zum Glück auch bei Jürgen Werth, den ich persönlich gut kenne, ironisch gemeint. Wir können darüber lächeln, aber wir ahnen, dass das Gebet um Segen so nicht funktioniert, wie Jürgen Werth es gesungen hat. Segen ist immer dann, wenn Gott alles so tut, wie wir es uns wünschen. Oder umgekehrt gefragt, ist es kein Segen, wenn es plötzlich nicht nach unseren Vorstellungen geht, wenn plötzlich wirtschaftliche Nöte da sind, psychische Probleme, gesundheitliche Nöte? Ist das dann kein Segen? Leider gibt es in christlichen Kreisen solche Verständnisse. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es das nicht ist, aber ich will auch nicht verhehlen, und das wird uns gut tun, das bewusst wahrzunehmen. Es ist durchaus Segen, wenn es uns äußerlich gut geht. Man kann es im Alten Testament auch nachlesen. Wenn man mal das 5. Buch Mose, die Abschiedsreden von Mose so liest, dann macht er so lange Ausführungen, was es bedeutet, wenn wir den Weg gehen, der Gott gefällt und den Gott segnet. Das hat auch äußerliche Auswirkungen. Und vielleicht entdeckt ihr es in eurem Leben auch, so wie es auch Judith vorhin gesagt hat. Wenn man genau hinschaut, sieht man, wie viel Segen Gott in das Leben gibt, sodass bei uns auch vieles gut wird. Oder wenn wir am Ende des Alten Testaments nachschlagen, da heißt es in Maleachi 3, dass Gott sagt, testet mich doch mal. Bringt doch mal euer Geld zu mir und schaut mal, ob ich nicht Himmelsfenster aufmache und Segen herabschütte. Ein guter Test, den wir gerne ausprobieren sollen. Immer wieder hinschauen, wo segnet Gott? Immer wieder wahrnehmen, was er an Gutem gibt und dann auch nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat und dafür danken. Aber eben, Gott ist nicht dieser Kaugummiautomat, wie ich ihn noch aus meinen Kindertagen kenne. Man warf oben einen Groschen ein, dann musste man einmal drehen und dann eine Kaugummikugel heraus. Irgendjemand sagte mal, er wohnt in einem Dorf, wo es kein Geschäft, sondern nur noch einen Kaugummiautomat gibt. Das gibt es auch zunehmend. Aber so ein Automat ist unser Gott nicht. Da können wir nicht was reinschreiben und herausziehen, was wir wollen. Dorothea und ich waren sehr beeindruckt. Wir waren vor einigen Wochen in dem Film über das Sterben von diesem YouTuber und Influencer Philipp Mickenbecker in Gießen im Kino, Real Life, der Film. Und da kam diese Aussage, die mich tief berührt hat, dass dieser junge Mann mit Anfang 20, der dann an Krebs starb, was bis zuletzt auf seinen Willen hin gefilmt worden ist, dass dieser junge Mann sagte in seiner letzten Phase seines Lebens, es scheint wohl so zu sein, dass gut bei Gott anders klingt als gut bei mir. Hat mich tief beeindruckt. Gott meint es gut. Und das klingt und zeigt sich oft auch anders als bei uns. Aber ich möchte insbesondere, wenn es um Segen geht, auch davor hüten, dass wir uns nur an so äußeren Dingen festmachen. Wer sich nur fixiert an dem, was er äußerlich sieht, der steht in der Gefahr, dass er etwas ganz Wichtiges verpasst, nämlich dass Segen Gottes Nähe ist. Das ist das Immaterielle, viel, viel gewichtigere und viel, viel bessere. Es ist etwas typisches Hebräisches, was ich gelernt habe, obwohl ich kein Theologe bin, aber was mich beeindruckt und beeinflusst auch hat, dass etwas, was das Alte Testament betrifft, immer dann, wenn es besonders wichtig ist, dann wird etwas zweimal oder mehrmals gesagt. Immer wieder mit ähnlichen, vielleicht anders leicht pointierten Formulierungen, aber eigentlich das Gleiche meinend. Und deswegen heißt es in diesem kurzen Abschnitt, er lasse sein Angesicht leuchten über dir, er erhebe sein Angesicht über dich. So ein bisschen ähnlich, aber trotzdem ist es etwas, was das Gleiche eigentlich meint. Andere Übersetzungen sagen, er wende sich dir freundlich zu, er blicke dich freundlich an, er wende sich dir in Liebe zu, er sei dir besonders nahe. Gefallen dir diese Formulierungen? Gottes Nähe? Gefällt es dir der Gedanke, dass wenn du den Segen zugesprochen wirst, bekommst, dass du dann in Gottes Gegenwart gestellt wirst? Ob dir das gefällt oder nicht, hat auch ein bisschen zu tun mit der Frage, wie schaust du den Gott an? Was hast du für ein Gottesbild? Ich habe hier mal ein Bild hingemacht. Da sieht man, wie ein Vater und ein Kind in einer Hängematte sind. Gefällt dir das Bild? Fühlst du dich selbst als dieses Kind, wenn du Segen Gottes empfängst? Wäre das ein Sinnbild? Oder wenn davon die Rede ist, dass Gott sagt, ich lasse mein Angesicht leuchten über dir, dann kennen wir das Licht von der Kerze. Jetzt ist es noch relativ hell hier. Wenn es stockfinster ist, dann sieht man dieses Leuchten ganz besonders. Und auf einmal hat, obwohl man sonst nur Finsternis herum hat, dieses eine kleine Kerzenlicht eine ganz große Bedeutung. Man kann plötzlich ein bisschen Orientierung haben. Und wenn man dann näher kommt, merkt man auch, es wärmt. Lass der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das ist etwas, ja, was diese Assoziation eigentlich lostreten soll in uns. Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir es immer verstehen, wenn wir das hören. Und gerade, wo wir ja jetzt momentan auch ganz viel Dunkelheit empfinden in dieser Welt, dieses Licht zu kennen, was in dieser Dunkelheit leuchtet und Orientierung gibt und was sogar auch noch wärmt, wenn das klingt in eurem Herzen, wenn ihr den Segen Gottes empfangt, dann habt ihr Mut. Mich berührt es immer wieder. Und ich merke, dass ich es so empfinde, wie Jesus zu den Jüngern sagt, niemand wird mir mein Schäfchen aus der Hand reißen, denn ich bin der gute Hirte. Darauf passe ich auf. Was immer auch ist und kommt, dieser Segen trägt mich. Früher hatten wir auch durchaus ein anderes Gottesbild. Der frühere Frömmigkeitsstil, so wie ich ihn auch kennengelernt habe, als Kind, der klang eher so, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Und das ist mehr so das Gottesbild von einem Gott, der uns den Finger entgegenstreckt und sagt, hör mal, mein Freundchen, ich sehe dich schon. Und so haben auch viele durchaus die Jahreslosung von dem Jahr auch empfinden können, wo die Jahreslosung uns erinnert hat, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Das kann dich ermutigen, das kann dich erfreuen, das kann dir aber auch Angst machen. Aber um dieses Angstmachen geht es Gott nicht. Das weiß ich verbindlich von dem vielen Lesen der Bibel. Und dass beides aber zusammengehört, diese Heiligkeit Gottes und auch diese unglaubliche Vaterliebe von dem guten Hirten, das können wir am Kreuz sehen. Das macht Gott zu Gott. An dem Kreuz können wir sehen, seine Heiligkeit, dass er vor Sünde, mit Sünde nichts zu tun haben will und seinen Sohn schickt, damit er die Last als Unschuldiger, die Last der Sünde auf sich trägt. Und gleichzeitig steckt die Idee dahinter, dass das, was sich vor unseren menschlichen Augen wie ein Desaster anfühlte, das größte Ereignis der Weltgeschichte war. Voller Liebe des Vaters. Bei Gott passt das zusammen. Aber ich mache euch Mut, nicht in Angst zu verfallen. Wenn ihr den Spruch hört, der Herr lässt sein Angesicht über euch lenden, er wendet euch zu, sondern dass ihr das Verständnis mitnehmt, was sich dahinter verbirgt, was Gott eigentlich meint damit. Und da habe ich noch als letztes aufgeschrieben, dass dieser Segen Gottes weitreichend und nachhaltig ist. Ein modernes Wort, Nachhaltigkeit, in jedem Unternehmen, bei den Klimaaktivisten und überall, ein Wahnsinnswort, bei Gott ist es schon lange da. Er sagt etwas Nachhaltiges. Und dieser aaronitische Segen beinhaltet noch drei Geschenke Gottes mit Ewigkeitswert. Das eine heißt, er behüte dich. Er segne dich und behüte dich. Ich habe ganz oft darum gebetet, bei meinen Millionen von Kilometern, die ich schon mit dem Auto gefahren habe, was im Psalm 91, Vers 11 steht. Und vielleicht geht es euch wie mir auch, dass euch im Ohr klingt, was dazu Mendelssohn komponiert hat. Seid ihr euch bewusst, wenn hier steht, der Herr segne dich und behüte dich, dass der ganze Himmel in Bewegung ist, führt wegen dir und mir. Er behüte dich auf allen deinen Wegen. Wunderbar, diese Musik, die mich da immer wieder neu erfüllt und erfreut. Und dieses Behüten betrifft aber nicht nur das Bewahren vor einem Autounfall, sondern es ist noch viel, viel mehr. Ich habe manchmal so gedacht, ja, wie gut, dass Gottes Engel mich auch davor behütet haben, vor diesem Satz, der uns oft im Herzen klingt, dass wir denken, das Gras da drüben, das ist doch grüner als hier. Dass er mich davor behütet hat, dass ich gedacht habe, eine andere Frau wäre doch schöner. Und dass er mich davor behütet hat, dass ich mehr Geld haben will, als ich habe. Oder dass mein Ruhm viel wichtiger ist als Gottes Ruhm. Wie schnell sind wir auf diesen Wegen unterwegs? Und er will uns behüten, hat er uns gesagt, wenn wir uns unter seinen Segen und in seine Gegenwart stellen. Und behüten kann auch heißen, mitten im Leid, mitten in ganz, ganz schweren Zeiten der Dunkelheit, bewahrt zu bleiben in der Nähe Gottes und dieses Licht zu sehen, mitten im Dunkeln. Aber es ist ja mit uns als Menschen immer schwierig. Es gelingt uns doch nicht wirklich, unseren Weg so zu gehen, wie Gott es gerne will. Immer wieder fallen wir weg, laufen wir weg, immer wieder landen wir irgendwo. Und deswegen heißt dieses zweite Wort mit Ewigkeitswert, er sei dir gnädig. Ich habe hier das Bild mal hineingenommen, das ein Bildhauer gebaut hat mit dem Hirten, der ein Schäfchen auf den Schultern trägt. Habt ihr in eurem Leben, wir wohnen ja hier auf dem Dorf, schon mal irgendwann einen Hirten gesehen, der auf den Schaf auf den Schultern trug? Ich nicht. Es ist aus meiner Sicht ein ganz ungewöhnlich dramatisches Bild, was uns die Bibel hier von diesem guten Hirten sagt. Und tatsächlich, er meint es auch so, wenn wir uns wieder mal drüben bei dem vermeintlich grüneren Gras verirrt haben, dann jagt er uns nicht heim, sondern er nimmt uns, tut uns auf die Schulter und trägt uns heim. Er sei dir gnädig. Er ist dir gnädig. Und das Letzte, was dann auch noch geben, heißt am Schluss, er schenke dir Frieden. Ich habe hier mal dieses Wort Shalom aufgegriffen. Shalom macht uns bewusst, dass es viel mehr bei dem Frieden um viel mehr geht als die Abwesenheit vom Krieg. Auch das würde uns ja schon froh machen, auch angesichts der aktuellen Situation, wenn die Abwesenheit von Krieg da wäre. Aber selbst Wikipedia, dieses Nachschlageteil im Internet, bringt etwas, was uns den Blick total weitet. Und ich lese euch das Zitat mal vor, was man bei Shalom finden kann. Es ist Unversehrtheit und Heil. Doch mit dem Begriff ist nicht nur Befreiung von jedem Unheil gemeint, sondern auch Gesundheit, Wohlfahrt, Frieden, Ruhe und Glück. Versucht man, diese Breite auf bestimmte Grundbedeutungen zurückzuführen, so lässt sich Shalom als Ganzheit, Genugtuung, Wohlbefinden, kollektives Wohlergehen, lebensfördernde Geordnetheit der Welt oder als Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt, begreifen. Wow, das ist typisch Gott. Das letzte Wort der Segensformulierung deutet die göttliche Vollkommenheit an. Es ist die Fülle, die alles erfüllt und unvergleichlich ist. Davon berichtet die Bibel mit ihrem roten Faden. Und Gott lädt ein, kommt, nehmt kostenlos, spart nicht, lasst euch füllen. Zum Schluss, Dann heißt es im Vers 27 unseres verlesenen Textes: So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das heißt, dann, wenn der Segen ausgesprochen wird, legen wir Segen auf andere, und was dann passiert, ist Gottes Werk. Er segnet. Und so wünsche ich uns, wenn wir nachher den Segen neu hören, dass ihr es versteht. Der Herr segne mich, und ihr lest und ihr verhört dabei mit dieser unglaublichen Fülle göttlicher Gaben. Er behüte dich äußerlich, vor allem aber meine Seele. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Dieses göttliche Licht gibt mir Orientierung und Wärme. Und sei dir gnädig. Was für ein Glück, dass er mir vergibt und mich trotzdem liebt. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Ich darf mich in seiner Nähe zu Hause fühlen und gebe dir Frieden. Das vollumfängliche Shalom Gottes erfüllt mich ganz. Mein letzter Gedanke ist ein Beispiel. Es ist das Beispiel des römischen Brunnens. Und ich habe euch hier einen mitgebracht. Denn wenn ihr gesegnet seid, dann heißt die Aufforderung: Gebt diesen Segen weiter. Und wie das geht, macht uns dieser römische Brunnen vor. Nämlich aus der Quelle von unten kommt das Wasser. Und was tut der Segen? Er füllt zuerst die oberste Schale. Und erst, wenn diese Schale voll ist, dann erst gibt sie weiter an die zweite. Seht, hier läuft es jetzt voll, und wann es voll ist, gelaufen ist, läuft es dann weiter in die nächste Schale. Und deswegen, wenn ihr segnet, ihr braucht niemals euch dabei verausgaben, sondern gönnt euch Gottes Segen zuerst selbst und dann lasst es überfließen zu anderen. Ich danke dir, heiliger Gott, dafür, dass du uns das alles schenkst. Diese Fülle, dass du unser Augenmerk darauf richtest und dass wir aus dieser Fülle, die du uns gibst, weil du uns lieb hast und auch obwohl du uns lieb hast, dass wir aus dieser Fülle dann weitergeben können. Du erinnerst uns mit der Jahreslosung für das kommende Jahr daran, dass wir alles in deiner Liebe tun sollen. Danke, dass du zuerst uns die Liebe gibst, damit wir sie weitergeben können. Und hilf uns, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen, als Gotteskinder in dieser dunklen Welt solch ein warmes Leuchten sein können für Lützelinden, für unser Land, für die ganze Welt. Da, wo du uns hinstellst. Ich lobe dich, Gott, dass du mittendrin bist in all dem Chaos, was wir erleben. Und der Herr bist und bleibst. Amen.